Ihr hört den Podcast Wissen schaffen mit Nadine Zeitler. Schön, dass ihr dabei seid. Hier geht es um Wissenschaftskommunikation und spannende Themen, die mich interessieren und begeistern. Die Interviews sind teilweise Mitschnitte aus meinen Live-Radiosendungen oder fanden im Rahmen anderer Audiobeiträge statt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Ja, wusstet ihr, dass Insekten echte Superhelden der Natur sind? Sie halten unser Ökosystem am Laufen, bestäuben unsere Pflanzen und sorgen für fruchtbare Böden. Doch ihre Zahl schrumpft dramatisch. In dieser Sendung erfahrt ihr, was hinter dem massiven Rückgang steckt, warum Insekten so wichtig sind und wie wir ihnen helfen können. Gemeinsam tauchen wir in das Forschungsprojekt Slin Bio ein, städtische Lebensstile und die Inwertsetzung von Biodiversität. In dem Projekt untersuchen Frankfurter Forschungsinstitute gemeinsam mit Partnern aus der Praxis Zusammenhänge zwischen urbanen Lebensstilen und der Insektenvielfalt. Die Projektleiterin Dr. Marion Mehring vom Institut für sozialökologische Forschung in Frankfurt ist bei mir zu Gast im Studio. Sie ist Leiterin des Forschungsfeldes Biodiversität und Gesellschaft. Herzlich willkommen, Frau Mehring. Ich freue mich sehr, dass Sie im Studio heute mein Gast sind.
Ja, schönen guten Abend, Frau Zeitler.
Ja, Städte sind vielfältig und bunt. Sie bieten nicht nur uns Menschen, sondern auch Tieren und Pflanzen einen Lebensraum. Da die Insektenvielfalt weiter abnimmt, ist es von großer Bedeutung, das Potenzial von Städten als Lebensraum für Insekten noch besser zu nutzen. Denn eine vielfältige Insektenwelt ist essentiell für die Zukunft allen Lebens auf unserem Planeten. So heißt es auf Ihrer Projektseite, Frau Mehring. Worum geht es denn in dem Forschungsprojekt Slin Bio?
Ja, Sie haben es ja schon ein bisschen eingeführt. Also in unserem Forschungsprojekt geht es um Biodiversität in der Stadt. Das mag für den einen oder die andere Zuhörer und Zuhörerin vielleicht auch erstmal ein bisschen verblüffend sein, weil wenn man an Biodiversität oder biologische Vielfalt denkt, dann denkt man vielleicht an große Landschaften, an Wiesen, an Felder und an Wälder und an ein sehr großes Artenreichtum. Aber in unserem Fall haben wir uns eben ganz explizit auf die Stadt als Ort für biologische Vielfalt und in unserem Fall für Insektenvielfalt fokussiert. Und zwar deswegen, weil Studien in den letzten Jahren gezeigt haben, dass Städte gerade für Insekten zunehmend ein Rückzugsort, vielleicht auch so eine Art Schutzraum sind. Und das hängt vor allem eben auch mit dem Umland zusammen, mit der sehr starken intensiven Nutzung in der Landwirtschaft oder in unterschiedlichen Bereichen außerhalb der Stadt, sodass Städte da eigentlich auch nochmal eine ganz neue Funktion und Möglichkeit für Insekten bieten und darstellen.
Ja, was ist das Ziel des Forschungsprojektes?
Ja, das Ziel des Projektes ist, einen Beitrag zur Erhöhung der Wertschätzung von Insekten in der Stadtbevölkerung zu leisten und damit eben auch einen Beitrag zur städtischen Insekten oder zum Schutz der städtischen Insektenvielfalt zu leisten. Und wie der Titel des Projektes ja schon sagt, die Inwertsetzung von Biodiversität, das ist vielleicht ein bisschen ein sperriger Begriff erstmal, dazu vielleicht ein paar Worte.
Gerne.
Inwertsetzung bedeutet für uns, also wie kommen wir vom Wissen zum Handeln? Wie können wir es erreichen in der Bevölkerung und eben auch in der Stadtbevölkerung, nicht nur die Aufmerksamkeit und das Bewusstsein für Insektenvielfalt zu stärken, sondern wie kann es uns gelingen in der Forschung, Menschen auch zu motivieren und ihnen Möglichkeiten mit an die Hand zu geben, auch selbst etwas aktiv zum Insektenschutz beizutragen. Bei uns in der Forschung nennt man das sogenannte Knowledge Action Gap. Mhm. Also wir wissen schon in der Forschung, dass eigentlich ein sehr hohes Wissen um die Artenvielfalt und die Insektenvielfalt vorhanden ist. Die Frage ist aber noch, wie kann das jetzt eigentlich auch sich in Engagement übersetzen? Denn Wissen alleine erzeugt noch kein Engagement.
Ja, das ist richtig. Ja, bevor wir weiter in das Forschungsprojekt einsteigen, würde ich gerne etwas Hintergrundwissen zum Thema Insektensterben schaffen. Wie stark ist denn das Insektensterben in Deutschland und Europa aktuell ausgeprägt?
Ja, da habe ich ein paar Zahlen mitgebracht. Mhm. Vielleicht erstmal global gesehen. Also insgesamt sind global 2 Millionen beschriebene Arten bekannt und die Hälfte davon sind Insekten. Also das zeigt schon mal, dass die Gruppe der Insekten, das ist alleine von der Masse und von der Vielzahl her eine sehr bedeutende Gruppe. Und zwar weltweit, nicht nur in Deutschland und in Europa. Europa. In Deutschland sind derzeit 33.300 Insektenarten bekannt und das sind etwa 70% aller in Deutschland nachgewiesenen Tierarten. Also auch für Deutschland eben eine sehr bedeutende Gruppe. Wenn wir über Insekten sprechen, dann denken viele vielleicht auch erstmal an die Biene, vielleicht auch an die Honigbiene. Die ist ja sehr bekannt und bringt uns allen natürlich auch einen großen Nutzen. Und da möchte ich gerne die Gelegenheit nochmal nutzen, aber auch auf die Wildbienen aufmerksam zu machen, weil die Honigbiene ist eigentlich ein Nutztier. Und die Wildbienen, das sind quasi die wilden Verwandten der Honigbiene. Und da gibt es in Deutschland 604 Wildbienenarten. Und die Wildbienen sind dahingehend interessant, dass viele von ihnen, anders als zum Beispiel als die Honigbiene, leben Wildbienen alleine, also solitär. Das heißt nicht in einem Staat, das heißt machen auch für sich und die Nachkommen eben ein eigenes Nest oder Nisthilfe. Daher auch zum Beispiel die Idee der Insektenhotels oder der Nisthilfen, die eben vor allem für Wildbienen eben auch gedacht sind.
Ja,
genau. Und vielleicht Sie haben auch zum Insektensterben gefragt.
Genau.
Vielleicht da noch ein paar Worte dazu. Also auch das sogenannte Insektensterben ist leider ein globales Phänomen. Man geht davon aus, oder Studien gehen davon aus, dass etwa die Hälfte aller Insektenarten derzeit rückläufig sind. Und das Gleiche ist für Deutschland leider auch zu sehen. Also es gab die sogenannte Hallmann-Studie, Krefeld-Studie oder die Studie zum Insektensterben vor einigen Jahren. Die kennt vielleicht der ein oder die andere. Und da konnte eben gezeigt werden für Deutschland, dass mehr als 75% der Biomasse an Insekten in Naturschutzgebieten, wohlgemerkt in Deutschland, in den letzten 27 Jahren zurückgegangen ist. Und das ist eben auch deswegen so dramatisch, nicht nur aufgrund der Zahl, dass es 75% der Biomasse ist, sondern dass es eben auch in Naturschutzgebieten stattgefunden hat, weil das sind ja die Regionen, die eigentlich speziell dafür gedacht sind und waren, biologische Vielfalt zu schützen.
Ja, also sehr alarmierend auf jeden Fall. Und Sie haben gerade die Wildbiene angesprochen, musste ich so schmunzeln, denn in der Anmoderation, was wir im Hintergrund gehört haben, das waren tatsächlich Erdbienen, die ich da rausgesucht hatte als Musikbett. Ja, und ich habe mich gefragt, gibt es so etwas wie eine Art Kennzahl, die das Ausmaß des Insektensterbens ein Stück weit anzeigt? Also beim Klimawandel wird ja durch die Temperatur beispielsweise erfasst. Wie sieht das da bei den Insekten aus?
Ja, leider gibt es bei Insekten oder bei biologischer Vielfalt kein Thermometer. Also es gibt kein Thermometer für die biologische Vielfalt, sondern wir brauchen dafür eigentlich viele unterschiedliche Maßzahlen. Und da möchte ich vielleicht jetzt mal drei herausgreifen. Mhm. Das eine ist zum Beispiel das Vorhandensein oder das Verlorengehen von wertvollen Lebensräumen. Also Lebensräume, die es eben den Insekten ermöglichen, das für ihr Habitat zu nutzen. Eine zweite Maßzahl ist auch der Gefährdungstrend von Arten, die sogenannten Rote-Liste-Arten. Also das heißt, es gibt an, inwieweit bestimmte Arten, sei es Insekten oder das kann man auch für andere Arten der biologischen Vielfalt verwenden, inwieweit ein Gefährdungsstatus vorliegt. Und hier weiß man aus Studien aus Deutschland, dass ein Drittel aller Arten in Deutschland bestandsgefährdet sind. Das gilt jetzt nicht nur für Insekten, sondern insgesamt. Also ein Drittel aller Arten, die es in Deutschland gibt. Das ist jetzt ein Ergebnis aus dem sogenannten Faktencheck Artenvielfalt. Das ist eine Studie, die im Herbst letzten Jahres veröffentlicht wurde, wo eben der Zustand und auch der Trend der biologischen Vielfalt allgemein in Deutschland über die letzten Jahre und Jahrzehnte erhoben wurde. Und eine dritte Maßzahl für das Ausmaß der biologischen Vielfalt oder des Insektensterbens sind Biodiversitätstrends von einzelnen Arten, vor allem also Beobachtungen über lange Zeiträume. Und da ist diese Studie, die ich jetzt schon genannt hatte, diese Krefeld-Studie, die eben gezeigt hat, dass über 27 Jahre hinweg 75% der Biomasse abgenommen hat, doch ein sehr alarmierendes Ergebnis für den Zustand der Insekten in Deutschland.
Ja, absolut. Welche Faktoren tragen denn zum Rückgang der Insektenpopulation bei?
Ja, diese Faktoren sind ähnlich vielfältig wie die Vielfalt der Insekten selbst. Dadurch, dass es eben so eine Gruppe ist, die sehr viele unterschiedliche Arten abdeckt, und die eben auch in sehr vielen unterschiedlichen Lebensräumen zu Hause sind, sind eben auch die Ursachen des Rückgangs der Insekten sehr vielfältig. Und da ist eben zum einen zu nennen der Verlust von Lebensräumen selbst, also zum Beispiel, wie hier jetzt für Frankfurt und Umgebung, das Verschwinden von Streuobstwiesen oder auch die Entwässerung von Mooren beispielsweise spielt da eine Rolle. Aber nicht nur der Verlust von Lebensräumen, sondern auch die Verschlechterung von Lebensräumen spielt da eine Rolle. Wenn wir jetzt an Agrarlandschaften zum Beispiel denken, wenn wir die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht, wenn man so 40 Jahre oder ein bisschen weiter auch noch zurückdenkt für Deutschland. Ja, zum Beispiel Hecken, Säume, Feldraine, die doch vor allem vor der Flurbereinigung in Deutschland ja eine sehr große Strukturvielfalt in der Landschaft ausgemacht haben und die unter anderem durch die Flurbereinigung eben entfernt wurden, spielt es eben eine sehr große Rolle auch für die Insektenvielfalt, weil eben gerade diese Strukturen auch sehr wichtig für die unterschiedlichen Larvenstadien oder auch für die Überwinterung von Insekten zum Beispiel waren. Ja, und dann schließlich Pflanzenschutzmittel, also die erstmal positiv betitelt als Pflanzenschutzmittel bezeichnet werden, sind ja dafür gedacht, gezielt Insekten, sogenannte schädliche Insekten oder Schadinsekten zu vernichten oder zu reduzieren. Und sehr häufig haben diese Pflanzenschutzmittel eben auch eine Wirkung auf sogenannte Nicht-Zielarten, das heißt auch andere Insekten, die vielleicht auch Nützlinge für uns sind oder auch für die Landwirtschaft, werden dadurch auch beeinträchtigt.
Ja, großes Problem auf jeden Fall. Die Urbanisierung bedroht, wie Sie auch schon gesagt haben, Insekten, indem sie ihre Lebensräume zerstört. Welche Insektenarten sind denn besonders gefährdet oder letztendlich alle?
Ja, also wie ich eingangs schon sagte, ist es vielleicht, wenn man jetzt an Großstädte denkt, erstmal nicht das Erste, was einem einfällt so zu dem Thema Insekten und Insektensterben oder vielleicht auch als Ort. Möglicher guter Ort für Insekten, aber es ist eben so, wie ich eingangs sagte, dass gerade städtische Gebiete insgesamt für Insekten in den letzten Jahren vor allem eben auch einen positiven Ort, ein gutes Habitat und gute Habitatmöglichkeiten eben auch geliefert haben. Und das hat aber eben vor allem auch mit den Praktiken außerhalb der Stadt zu tun, also in der Land- und Forstwirtschaft. Und so ist es eben mittlerweile so, dass man sagen kann, für viele Hummeln, Käfer oder eben auch Libellen, sich mittlerweile im städtischen Raum vielleicht sogar bessere Bedingungen vorfinden. Einen Fokus möchte ich vielleicht ein bisschen auf die Gärten kurz werfen. Weil es ist nämlich auch so, dass Privatgärten in Deutschland tatsächlich ein sehr großes Potenzial haben, etwas zum Schutz und zur Förderung der Biodiversität und damit auch der Insekten beizutragen. Also es gibt insgesamt 17 Millionen Privatgärten in Deutschland und das macht flächenmäßig etwa 2% der Gesamtfläche Deutschlands aus. Und wenn wir jetzt dann nochmal weitere Gärten wie Kleingärten, Schulgärten oder auch Gemeinschaftsgärten hinzunehmen, das sind nochmal weitere 20 Millionen Gärten, dann kann man dahin kommen zu sagen, dass eigentlich diese Fläche doch eine sehr große Relevanz hat, flächenmäßig, weil zum Beispiel in Deutschland derzeit 4% der Landfläche Schutzgebiete sind. Das heißt, es ist tatsächlich davon auszugehen, dass die Fläche der Gärten, aller unterschiedlichen Gärten, in Summe auch in etwa der Fläche der Schutzgebiete besteht. Und wenn man dieses Bild sich mal verdeutlicht, dann hat es doch ein sehr großes Potenzial, was damit auch jeder und jede Einzelne zum Schutz der Insektenvielfalt eben auch beitragen kann.
Ja, also ein Appell an die GartenbesitzerInnen, ihren Garten nicht immer so ordentlich zu pflegen. Und ich muss gerade an so eine frühere Diskussion zwischen meiner Großtante und Nachbarn denken und auch einer Oma vom Freund. Wenn der Garten mal nicht so ganz direkt geschnitten wurde oder die Blumen nicht zurückgeschnitten wurden, dann gab es immer Ärger von dem anderen Nachbarn, weil das ja so unordentlich aussehe. Und das war genau richtig so.
Ja, genau.
Im Interesse der Insekten. Sie haben gerade gesagt, dass die Städte, also sprich auch die Urbanisierung, auch ein Schutz bietet für die Insekten. Gibt es denn Insektenarten, die besonders von der Urbanisierung profitieren?
Also bei den Bienen weiß man zum Beispiel oder konnte man zeigen, dass eben die Pestizidbelastung zum Beispiel für bestimmte Bienenarten in den Städten niedriger ist als zum Beispiel jetzt im ländlichen Raum. Und das hat aber eben, wie gesagt, vor allem damit zu tun, durch die sehr intensive Nutzung und auch Pestizideinsatz oder Pflanzenschutzmitteleinsatz in der umgebenden Landwirtschaft.
Ja, okay, hätte ich jetzt auch gar nicht gedacht. Ne? Eigentlich denkt man ja eher raus aus den Städten, dort ist es für die Insekten besser. Aber okay, natürlich mit den Pestiziden, mit der Belastung ein absolutes Argument. Wir haben bisher einen Einblick in das Projekt erhalten und wie es aktuell um das Insektensterben in Deutschland und Europa, aber auch weltweit steht. Jetzt schauen wir uns einmal die Bedeutung von Insekten für unser Ökosystem an. Insekten sind für unser Ökosystem bzw. für unsere Ökosysteme unverzichtbar. Frau Mehring, warum sind Insekten so wichtig für die Ökosysteme und was passiert langfristig, wenn bestimmte Insektenarten aussterben?
Ja, wir hatten eingangs ja schon gehört, alleine die Anzahl der unterschiedlichen Arten, alleine die Vielzahl der unterschiedlichen Insektenarten ist sowohl global als auch für Deutschland eben sehr bedeutsam. Und das heißt eben auch, dass Insekten sehr viele unterschiedliche Funktionen in Ökosystemen erfüllen. Wir nennen das auch Ökosystemfunktionen bei uns in der Forschung. Und da ist zum einen zu nennen, dass sie zum Beispiel ein wichtiger Teil der Nahrungskette sind. Also zum Beispiel Futter für Vögel. Und das Vogelsterben, das eben auch zu verzeichnen ist in Deutschland oder auch in Europa, wird auch in Zusammenhang gebracht, zum Beispiel mit dem Insektensterben. Eine weitere wichtige Funktion ist die Aufräumfunktion. Also wenn wir an Wespen zum Beispiel denken, die eben auch totes Material, also Aas, auch fressen und damit auch verwerten. Also so etwas wie eine Müllabfuhr für uns, für die Ökosysteme eben auch. Eine weitere Funktion ist die Bestäubungsfunktion. Das ist das, woran die meisten Leute häufig am ersten denken. Und hier habe ich auch nochmal eine Zahl mitgebracht, die die Relevanz zeigt der Bestäubungsfunktion für die Landwirtschaft und eben auch für die Lebensmittelproduktion. Es ist nämlich so, dass mehr als 3/4 aller führenden Arten der weltweiten Nutzpflanzen auf die Tierbestäubung angewiesen sind. Und das gibt uns dann eben schon mal einen Einblick, weil Sie auch gefragt haben, was würde eigentlich passieren, wenn es Insekten nicht mehr gibt. Dann hätte das für die Lebensmittelproduktion, für verschiedene Lebensmittel, für uns eben auch eine direkte Auswirkung. Eine weitere Funktion, eine wichtige, ist aber auch Schädlingsbekämpfung oder auch biologische Kontrolle. Zum Beispiel bestimmte Käfer fressen bestimmte Läuse oder bestimmte Schädlinge. Das heißt, auch darüber findet eine sogenannte natürliche oder biologische Kontrolle in einem funktionierenden Ökosystem eben auch statt. Und so haben Insekten eben über den Lauf der Jahre oder Jahrmillionen sehr viele unterschiedliche wichtige Funktionen für die Ökosysteme, aber eben auch für uns Menschen eingenommen.
Ja, und wie der Titel der Sendung heißt, klein, aber wirklich unverzichtbar, die Insekten für uns. Genau, die Insektenvielfalt nimmt weiter ab. Daher sollte besonders auch das Potenzial von Städten als Lebensraum für Insekten noch besser genutzt werden. Hierauf richten Sie ja den Fokus in Ihrem Projekt. Bei der Suche nach Lösungen und Antworten auf die aktuelle Biodiversitätskrise setzen Sie eine Vielzahl natur- und sozialwissenschaftlicher, aber auch transdisziplinärer Forschungsmethoden ein, unter anderem das Insektenmonitoring oder sozialempirische Befragungen. Stellen Sie uns diese beiden Methoden noch gerne einmal kurz vor. Also was erforschen Sie mithilfe dieser Methoden in Frankfurt jetzt auch speziell?
Genau, ja, da kann ich gerne einen kurzen Einblick geben. Also unsere Kollegen und Kolleginnen vom Senckenberg Forschungsinstitut sind verantwortlich für das Insektenmonitoring in der Stadt Frankfurt. Und da haben eben die Kollegen und Kolleginnen auf sehr neue Methoden der Umwelt-DNA zurückgegriffen, um eben für eine Erfassung von Insekten und haben eben auch untersucht, inwieweit dieses Umwelt-DNA-basierte Verfahren geeignet ist, um daraus auch ein Bürgerwissenschafts-Insekten-Monitoring zu entwickeln. Und Umwelt-DNA, das bedeutet eben, dass man durch eine sogenannte nicht-invasive Methode, das heißt, man muss die Insekten nicht fangen, man muss sie auch nicht töten, indem man sie untersucht. Man kann aber eben dadurch trotzdem nachweisen, ob diese Insekten in einem bestimmten Lebensraum vorhanden waren. Also es ist so ein bisschen vielleicht wie beim Tatort und Tatortschauen, falls der eine Zuhörer oder Zuhörerin vielleicht auch Tatort-Fan ist, wo man quasi nachweisen kann, dadurch, dass die Insekten vor Ort an einem bestimmten Ort waren und man dann im Nachhinein, wenn die Insekten gar nicht mehr da sind, hinterlassen die Insekten eben Spuren, DNA-Spuren auf Blütenköpfen zum Beispiel. Und wenn man die dann untersucht, kann man eben sagen, eine bestimmte Art war hier vorhanden oder nicht. Und das haben die Kollegen und Kolleginnen vom Senckenberg-Forschungsinstitut gemacht und haben eben eine Methodik entwickelt, wie Gartenbesitzer und Besitzerinnen eben durch das Sammeln von Blütenköpfen auf Wiesen oder eben im eigenen Garten das eben auch nachgewiesen werden konnte.
Okay, das heißt, die Bürgerinnen und Bürger haben das eingesammelt und dem Senckenberg-Forschungsgemeinschaft, dem Institut zur Verfügung gestellt und wird das weiter untersucht.
Ja, genau.
Okay, spannend.
Ja, genau. Dann kann ich vielleicht noch zwei weitere Methoden kurz erläutern, die wir eben auch angewandt haben im Rahmen des Projektes. Das andere ist von den Kollegen und Kolleginnen der Goethe-Universität aus der Toxikologie. Und da haben wir eben toxikologische Untersuchungen auch durchgeführt in den Gärten, da in den Teichen und den Böden der Gärten, weil wir eben schauen wollten, inwieweit Chemikalien können sie starke Treiber auch des Biodiversitätsverlustes sein und damit eben auch eine Wirkung auf Insekten und Insektenvielfalt haben. Und wir waren eben daran interessiert, inwieweit eine Schadstoffbelastung in den untersuchten Gebieten eben auch vorhanden ist und wenn ja, welche. Und als dritte Methode kann ich vielleicht noch nennen, das ist jetzt aus unserem eigenen Hause, aus dem ISOE. Da haben wir Befragungen durchgeführt, einerseits mit Gartenbesitzer und Besitzerinnen, wo es eben auch um Einstellungen gegenüber Insekten geht, Gartenpraktiken, aber auch Motivationen und Hemmnisse für ein insektenfreundliches Gärtnern. Und darüber hinaus haben wir aber auch eine repräsentative Befragung durchgeführt in der Stadt Frankfurt mit 1000 Bürger und Bürgerinnen, wo es auch um das Thema Insektenbewusstsein, Problembewusstsein und Akzeptanz von Insektenschutzmaßnahmen ging.
Jetzt bin ich natürlich brennend daran interessiert, zu erfahren, was Sie herausgefunden haben mit Ihren, also welche Forschungsergebnisse Sie schon haben. Das Projekt endet ja in diesem Monat, Ende Mai. Und ja, wie sieht die Einstellung der Frankfurter Bürgerinnen und Bürger zum Thema Insekten und Insektenschutz aus? Und welche Insekten finden wir in Frankfurt? Oder haben Sie auch gefunden?
Genau, also vielleicht, ich beginne mit der letzten Frage. Welche
Gerne.
Insekten finden wir oder haben die Kollegen und Kolleginnen eigentlich gefunden? Also die konnten zeigen, dass eben insgesamt auf den unterschiedlichen Flächen, das waren zum einen Wiesen, Hausgärten, aber auch Kleingärten, die wir beprobt haben, wurden insgesamt 550 Insektenarten gefunden. Das ist schon mal einiges. Und darüber hinaus konnten die Kollegen und Kolleginnen aber eben auch zeigen, dass mit dieser Methode, dieser neuen Methode der Umwelt-DNA aus den Blütenköpfen, wir eben auch Arten nachweisen konnten, wie zum Beispiel bestimmte Zikaden oder Pflanzenläuse, die eben bei bisherigen bildbasierten oder klassischen Monitoring-Arten kaum berücksichtigt werden. Also bildbasiertes Monitoring heißt, es werden eben Fotos gemacht. Einige Zuhörer oder Zuhörerinnen kennen das vielleicht. Es gibt unterschiedliche Apps, die einem dann auch vorschlagen, welche Art man dann da gefunden hat. Oder weitere klassische Verfahren sind auch das Cachern, also das tatsächlich physische Einfangen mithilfe eines Netzes von Insektenarten. Setzt aber eben alles voraus, dass man als Beobachter oder Beobachterin und dem Insekt man gleichzeitig an dem Ort ist, um die Insekten dann eben auch bestimmen zu können. Und das ist bei der Umwelt-DNA-Analyse eben anders. Darüber hinaus ist es den Kollegen und Kolleginnen auch gelungen, mithilfe der Methoden mehrere Arten neu wieder für Hessen nachzuweisen. in der Stadt Frankfurt. Also das ist dann eben auch was Besonderes, was wir mit unserem Projekt hier zeigen konnten, wie zum Beispiel bestimmte Bodenwanzen oder auch der Stachelkäfer. Und darüber haben wir und die Kollegen und Kolleginnen sich natürlich auch sehr gefreut.
Ja, das glaube ich auch jetzt. Also es ist schön zu hören. Also wenn man ja oft denkt so, ach, Großstädte, gerade auch Frankfurt, es ist eigentlich alles eher negativ, ein Abwärtstrend. Aber das sind natürlich sehr erfreuliche Ergebnisse, die Sie da berichten.
Ja.
Toll.
Genau, dann kann ich gerne auch noch berichten von den toxikologischen Untersuchungen von den Kollegen und Kolleginnen von der Goethe-Universität. Da haben die Analysen eben gezeigt, dass tatsächlich eine Vielzahl von Stoffen oder dass die Hausgärten und Kleingärten von einer Vielzahl von Stoffen belastet sind. Selbst wenn die Gärtner und Gärtnerinnen auf den Einsatz von Pestiziden verzichten. Das war für uns jetzt erstmal auch zum einen überraschend und hat zum anderen natürlich die Frage aufgeworfen, was ist der Grund dafür, wo kommen diese Schadstoffe dann her? Ganz abschließend konnten wir diese Frage zu den Ursachen dieser Belastungen im Rahmen des Projektes nicht lösen, weil wir eben nur 3 Jahre zur Verfügung haben. Es gibt aber sehr gute Hinweise oder mögliche Erklärungen sind eben, dass meist oder voraussichtlich durch die unbeabsichtigte Verwendung von bestimmten Materialien, wie zum Beispiel Teichfolien oder auch Fassadenfarben, Lacke oder auch Dachpappe, dass darüber Biozide eingetragen werden in die Gärten. Häufig sind diese Materialien eben behandelt mit unterschiedlichen Chemikalien, damit sie möglichst langlebig sind und den Wetterungsbedingungen standzuhalten. Das kann aber eben auch den nachteiligen Effekt haben, dass diese Chemikalien eben auch sehr lange überleben und damit eben auch in die Umwelt eingetragen werden, in den Garten eingetragen werden und da eben auch mögliche toxische Wirkungen auch auf Insekten haben können.
Okay, das heißt bei der Materialauswahl auf jeden Fall einen Blick drauf werfen, um dann eben die Gärten insektenfreundlich auch zu gestalten und diese toxische Belastung eben zu reduzieren in den Böden, in den Pflanzen auch selber.
Ja, genau, ja.
Okay, aber im Großen und Ganzen trotzdem sehr erfreuliche Ergebnisse. Ich muss ganz ehrlich sagen, wo ich mich so eingelesen habe, habe ich gedacht, oh je, es wird vielleicht düster, aber ich hatte ja auch die Hoffnung, dass Sie was Positives berichten können und das freut mich wirklich sehr. Ja, Frau Mehring, Sie zeigen im Rahmen des Forschungsprojektes Slin Bio Wege auf, wie die Wertschätzung für Insekten in der Stadtbevölkerung verbessert werden kann und wie Insekten ja besser geschützt werden können. Wie können denn Wissenschaft und Bevölkerung besser zusammenarbeiten? Also um eine größere Wertschätzung eben für Insekten zu erzielen und auch einen besseren Schutz für Insekten zu erreichen?
Ja, hier ist eigentlich die Frage, hat die Wissenschaft eigentlich verstanden, was die Gesellschaft braucht, gerade wenn es um die Frage geht, wie können Insekten noch auch durch Bürger und Bürgerinnen eigentlich auch besser geschützt werden? Und da ist es in unseren Arbeiten, sowohl bei uns im Forschungsinstitut als auch in unserem SlinBio-Projekt, eben sehr zentral, dass wir Wissenstransfer nicht als eine Einbahnstraße, sondern eben in beide Richtungen verstehen. Also das heißt, sowohl Bedarfe als auch Wissen aus der Gesellschaft aufzunehmen, als auch Wissen und Bedarfe aus der Wissenschaft aufzunehmen und sich da auch gegenseitig eben zu ergänzen. Und da haben unsere Arbeiten vor allem zu unseren Befragungen zum Insektenbewusstsein und Problembewusstsein in der Stadt Frankfurt auch sehr wichtige Ergebnisse geliefert, weil zum Beispiel wir zeigen konnten durch unsere repräsentative Befragung, dass in der Bevölkerung Frankfurts ein sehr hohes Problembewusstsein bezogen auf Insekten und das Insektensterben vorhanden ist. Also 91% der Befragten haben ihnen angegeben, dass das Insektensterben immens ist und auch weiter voranschreitet. Darüber hinaus konnten wir auch zeigen, dass in der Bevölkerung ein sehr hohes Verantwortungsgefühl, ein persönliches Verantwortungsgefühl zum Schutz der Insekten vorhanden ist. Gleichzeitig besteht aber eben Bedarf, vor allem im Bereich Handlungswissen. Handlungswissen bedeutet, dass jeder und jede Einzelne auch wirklich weiß, was er oder sie zum Schutz der Insekten beitragen kann Und es besteht auch ein Mangel an sogenannter Selbstwirksamkeit. Das bedeutet, dass eben auch die Bürger und Bürgerinnen sehen und wissen, das, was sie leisten, was sie beitragen im Garten, auf dem Balkon, durch ihr Verhalten zum Insektenschutz, dass das auch wirklich eine Wirkung entfaltet, dass das auch wirklich einen Unterschied macht und dass sie damit auch wirklich einen Beitrag leisten können zu dem größeren Bild, zum Schutz der Insekten. Und das zeigt eben zu Ihrer Frage, wie können Wissenschaft und Bevölkerung noch besser zusammenarbeiten? Also unsere Ergebnisse zeigen, dass es nicht ausreichend ist, noch mehr Wissen rund um die Relevanz von Insekten zu vermitteln, weil eben Wissen alleine noch kein Engagement erzeugt, sondern dass es eben auch, gerade wenn es sich in ein insektenfreundliches Handeln eben auch überführen lässt oder überführen sollte, eben auch dieser Fürsorgegedanke, das Verantwortungsgefühl und eben auch ein detailliertes Wissen über insektenfreundliche Praktiken noch viel stärker kommuniziert werden müssen.
Das ist auf jeden Fall, denke ich, eine wichtige Botschaft, dass wirklich das Handeln von jedem Einzelnen einen Beitrag leistet. Also sehr oft hört man ja dann, ja, was soll denn mein einzelnes Handeln schon groß dazu beitragen? Also das kennt man ja auch im Kontext des Klimawandels zum Beispiel. Das hört man immer wieder, ja, ach, wenn ich das mache, das bringt ja sowieso nichts. Ganz, ganz wichtige Botschaft an dieser Stelle. Wie können Städte wie Frankfurt insektenfreundlicher generell werden? Also ich habe jetzt zum Beispiel auch daran gedacht, wenn ich so mit der Bahn in die Stadt reinfahre, da sind unglaublich viele Kleingärten, Schrebergärten, da ist immer wieder die Diskussion, dass sie weggemacht werden, mehr Bauland geschaffen wird. Das wäre dann fatal, würde ich mal sagen.
Genau, das wäre fatal. Das zeigen unsere Ergebnisse ganz eindeutig. Man kann auch sagen, dass jede Grünfläche zählt. Und das gilt für die Stadt Frankfurt eben ganz besonders, weil es hier ja auch sehr viele Grünflächen gibt. Und so wie ich eingangs gesagt habe, dass eben ja auch die Anzahl der Gärten, der Privatgärten, aber auch Kleingärten, Schrebergärten, Gemeinschaftsgärten eben schon eine sehr relevante Fläche in der Summe, die eben dann auch ausmachen. Unsere Ergebnisse zeigen aber auch für die Stadt Frankfurt, dass es eben nicht nur auf die Fläche ankommt, also Grünflächen zu erhalten, sondern dass es eben auch darauf ankommt, noch mehr sogenanntes relevantes Wissen für die Bürger und Bürgerinnen bereitzustellen und zu kommunizieren. Und da unterscheiden wir in unserer Arbeit und in unserem Forschungsprojekt aber Wissen in drei unterschiedlichen Dimensionen. Wissen in Form von Fähigkeit, das heißt, es geht auch darum, Kompetenzen zu vermitteln und zu entwickeln, was kann jede Einzelne eigentlich tun. Wissen aber auch im Sinne von Motivation, also welche Einstellungen bestehen eigentlich gegenüber Insekten, welchen Nutzen, welche Symbolik oder welche Bedeutung, vielleicht aber auch negative Bedeutung, da haben wir jetzt heute nicht so viel drüber gesprochen, gibt es vielleicht auch für einzelne Bürger und Bürgerinnen, welche Sorge und Ängste. Dritte Dimension ist die Gelegenheit. Da geht es darum, eben Erfahrungsräume zu ermöglichen, Neues auszuprobieren, mal einfach eine andere Art und Weise des Gärtnerns oder der Bewirtschaftung des Gemüsegartens. Und auch da können Gemeinschaftsgärten oder vielleicht auch Urban Gardening Aktivitäten sehr viel und einen sehr großen Beitrag leisten, um einfach auch mal anders zu denken, anders probieren, mal was Neues auszuprobieren.
Ja, ich würde da gerne mal kurz einsteigen. Sie haben ja gesagt, dass mit den Insekten, also das Bild auch von Insekten. Genau, also ich kenne auch viele, die sagen, das ist voll ekelig, wenn da was rumkriecht und krabbelt und summt. Ich muss da an meine Schwester denken, die findet das immer ganz furchtbar. Fliegende Insekten am Kaffeetisch zum Beispiel draußen im Garten. Welche Rolle spielt denn das Image von Insekten auch? Also Sie haben ja gerade gesagt, Wissen zu schaffen. Würde sich dadurch das Bild ändern beispielsweise?
Also wir haben auch festgestellt, durch die vielen unterschiedlichen transdisziplinären Formate, die wir auch durchgeführt haben, zum Beispiel mit dem Senckenberg Naturmuseum Frankfurt oder mit dem Palmengarten, mit dem NABU, mit dem Main-Apple-Haus. Wir haben Kunstinterventionen durchgeführt. Es gibt eine Sonderausstellung im Senckenberg Naturmuseum Frankfurt. Und da konnten wir oder haben wir eben auch zeigen können oder haben erfahren, dass gerade das intensive Auseinandersetzen, vielleicht auch das intensive Beobachten reicht manchmal auch schon, Faszination dann doch auch wecken kann. Selbst wenn vielleicht erstmal ein bisschen eine
Abneigung oder nicht so eine unbedingt positiver Blick auf die Insekten vorhanden ist. Wenn man sie dann aber mal durch ein Mikroskop zum Beispiel betrachtet und dann sieht, wie viele kleine Härchen und wie behaart so ein kleines Tierchen eigentlich auch sein kann, dass das doch auch dann nochmal einen ganz anderen Blickwinkel zum Beispiel eröffnet.
Ja, absolut. Ich muss gerade an die Ameisen denken, die ja ganz Großartiges verrichten immer mit ihrer Arbeit. Also was sie teilweise transportieren, große Blätter, die viel, viel größer sind als sie selber. Und auch die kleinen Käfer. Ich habe zum Beispiel bei mir auf dem Balkon Feuerwanzen ganz, ganz viele und die sonnen sich auch immer mittags. Und am Anfang habe ich auch gedacht, oh Gott, so viele Wanzen auf dem Balkon, aber die fühlen sich offensichtlich wohl.
Ja.
Ja. Sie haben es gerade schon angesprochen, also in dem Projekt, da lag ja auch der Fokus drauf, dass die Bürgerinnen und Bürger und Interessierte eben aktiv auch an dem Projekt sich beteiligen können, wie zum Beispiel, dass sie Blüten einsammeln konnten, die dann entsprechend auf DNA-Spuren untersucht worden sind. Jetzt endet das Projekt ja im Mai, also Ende Mai. Welche Beteiligungsmöglichkeiten gibt es denn darüber hinaus für Interessierte, noch ein Stück weit im Rahmen des Projektes mitzuwirken?
Genau, es gibt einige Formate, die eben auch bleiben über die Projektlaufzeit hinaus. Und da kann ich gerne ein paar hier nennen. Das eine ist das die schon bereits angesprochene Sonderausstellung Stadtinsekten, Frankfurts kleine Helfer. Die Sonderausstellung ist jetzt eine Dauerausstellung geworden.
Ach, schön.
Und ist eben weiter zu besichtigen im Senckenberg Naturmuseum Frankfurt, im ersten Stock gleich neben dem Bistro. Sehr lohnenswert, weil dort zum einen auch Ergebnisse aus unserem Projekt, zum Beispiel aus der Befragung mit den Gärtner und Gärtnerinnen und den Motivationen und Hemmnissen dort auch ausgestellt sind. Dann das Mein Apple House, das war ja auch Partner bei uns im Forschungsprojekt. Da ist zum Beispiel das jährliche Streuobstwiesenfest auch zu nennen. Das diesjährige hat jetzt gerade stattgefunden. Da können sich die Hörer und Hörerinnen dann vielleicht schon aufs kommende Jahr, aufs Frühjahr freuen. Vom NABU gibt es die Möglichkeit, wenn jemand sich selbst auch beteiligen möchte, zum Beispiel, vielleicht auch eine Weiterbildung zum Insektenbotschafter oder Insektenbotschafterin zu machen. Ansonsten, wenn man Interesse an dem Thema Citizen Science hat, also zum Beispiel zu dem Monitoring von Insekten auch beizutragen, kann ich den Insektensommer, NABU Insektensommer empfehlen über die Homepage vom NABU. Können die Hörer und Hörerinnen dort alle relevanten Informationen finden. Da sind alle eingeladen, zu einem bestimmten Zeitraum, zweimal im Jahr, eben durch eine fotobasierte Methode zu einem Monitoring von Insekten, nicht nur in Frankfurt, sondern in ganz Deutschland auch beizutragen. Und dann schließlich noch der Palmengarten Frankfurt, der auch Partner bei uns im Projekt war. Da gibt es neben dem Schmetterlingshaus, das vermutlich sehr viele Hörer und Hörerinnen hier in Frankfurt ja auch schon kennen, gibt es auch noch zu nennen das Insektenhotel, das im Rahmen des Limbio-Forschungsprojektes im Goethegarten eben auch entstanden ist. Und dort können die Hörer und Hörerinnen auch noch mal viele unterschiedliche Ideen und Hinweise zum Thema Nisthilfen für Insekten auch noch mal direkt vor Ort mitnehmen.
Super, also ganz, ganz viele Möglichkeiten, die sich da auftun. Und natürlich abschließend noch mal so die Frage, Sie haben ja auch schon ein paar Sachen genannt. Was kann ich denn jetzt als Balkonbesitzer, als Gartenbesitzer konkret tun, um Insekten zu schützen und ihnen auch einen wertvollen Lebensraum zu bieten?
Ja, das Schöne bei den Insekten oder bei biologischer Vielfalt ist, dass man ja auch was beitragen kann, indem man einfach mal etwas nicht tut und zum Beispiel nur beobachtet und vielleicht auch erst mal etwas sein lässt. Also für die Gartenbesitzer und Besitzerinnen beispielsweise die Blütenstängel über den Winter einfach stehen lassen, bis in den März hinein oder vielleicht auch mal eine wilde Ecke im Garten entweder einrichten oder einfach zulassen und da vielleicht keine Bewirtschaftung erstmal durchzuführen. Wichtig ist oder ein interessanter Hinweis ist auch noch das Thema der sogenannten Insektenhotels. Ich habe es zu Beginn schon mal kurz angesprochen, die eben auch als Nisthilfen bezeichnet werden. Hier ist eben relevant, dass es nicht nur darum geht, Insektenhotels aufzustellen, sondern auch man kann einen Beitrag leisten, indem man auch andere Nistmöglichkeiten im Garten oder vielleicht, wenn möglich, auch auf dem Balkon einrichten kann. Zum Beispiel eine Sandecke oder eine Lehmecke. Lehmecke ist jetzt vielleicht eher für den Garten. Insektenhotels sind vor allem gut, um Insekten zu beobachten. Also wir haben festgestellt, dass viele Familien, die interessiert sind an dem Thema, gerne auch Insektenhotels aufstellen, weil da eben die Möglichkeit besteht, Insektenwildbienen dann eben auch direkt zu beobachten. Ja.
Toll. Ganz, ganz viele Möglichkeiten und auch großartig, dass Sie uns ja heute Abend hier auch ein Stück weit ganz konkretes Handwerkszeug mit auf den Weg gegeben haben. Vielen herzlichen Dank dafür. Was mich natürlich jetzt noch zum Ende der Sendung brennend interessieren würde, ist, haben Sie eine Insektenart, die Sie besonders gerne mögen? Jetzt haben wir über so viele Insekten schon gesprochen. Gibt's da etwas, wo Ihr Herz höher schlägt?
Ja, da würde ich vielleicht tatsächlich die Schmetterlinge nennen, weil sie zum einen sehr wandelbar sind und aber eben auch einzigartig. Also Schmetterlinge eben, die durch die unterschiedlichen Lebenszyklen, die sie eben auch durchmachen, eben auch sehr viele unterschiedliche Emotionen, positive wie vielleicht auch eher negative, wenn man jetzt vielleicht an Raupen denkt, damit eigentlich auch ansprechen. Und dadurch, dass Schmetterlinge in ihren Lebenszyklen auch in vielen unterschiedlichen Ökosystemen zu Hause sind, spiegeln sie damit eben auch nochmal diese unglaubliche Vielfalt von Insekten eigentlich auch wieder. Und ja, und dann schließlich sind Schmetterlinge einfach auch ästhetisch einfach sehr ansprechend und einfach auch hübsche Tiere aus meiner Sicht.
Absolut, in all den Farben, die Sie auch tragen, und Sie haben gerade auch das Schmetterlingshaus im Palmgarten in Frankfurt angesprochen, das ist ganz, ganz großartig, finde ich, wenn man da einfach die Schmetterlinge auch beobachten kann. Ich bin jedes Mal fasziniert, wenn ich es einrichten kann, bin ich auch immer wieder da, und auch eine herzliche Einladung an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dort mal hinzugehen und die Faszination Schmetterlinge zu erleben. Und ich musste gerade schmunzeln, das passt ganz wunderbar, denn wir hatten vorhin einen Song, der hieß Butterfly von Marina, ein ganz aktueller Song. Und da geht es auch darum, um die Verwandlung, also es ist ein bisschen auf den Menschen bezogen, aber die Verwandlung von einer Raupe in Schmetterling, dass man auch manchmal etwas ja sein lassen muss oder auch ja zurücklassen muss, um sich dann zu verwandeln und sich in all seinen Farben zu zeigen. Und das, finde ich, ist ein ganz wunderbarer Schluss, den wir hier haben. Und ja, vielen herzlichen Dank, Frau Mehring, dass Sie heute hier waren im Studio. Und ich bin noch mehr begeistert für Insekten auf jeden Fall. Und ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Und ja, danke, dass Sie hier waren.
Ja, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ja, wer noch mehr über das Projekt SLIN Bio, städtische Lebensstile und die Inwertsetzung von Biodiversität, Libellen, Heuschrecken, Hummeln und Co. erfahren möchte, wird fündig auf der Internetseite www.insektenvielfalt-frankfurt.org. Das war Wissenschaften, der Podcast von und mit Nadine Zeitler. Bis zum nächsten Mal, bleibt wissbegierig.